SRF 1.
SRF 1.
Am Donnerstagabend, kurz nach den 9, willkommen zur Mundart-Sendung Schnabelweit. Zusammen mit euch gehen wir diese Stunde ins Baselbiet, und zwar ins Baselbiet vom 19. Jahrhundert, mit einer Verserzählung vom Dichterpfarrer Jonas Breitenstein.
Los, wie kutet der Wind durch die Nacht? Wie prätscht der Regen nicht an die Läden und das Fenster und macht das Schieben im Bleien schlottern? Es stürmt und hurlet und schüttet recht in dieser Herbstnacht. Es schläft eine Menge, was gehört noch tiefer unter seine Decke. Und lässt es kutten aus und lässt es stürmen und regnen und ist froh, als kann im Trockenen schlafen.
Oder auch im Trockenen Schnabelweit hören, natürlich. Ein Ausschnitt aus der Erzählung «Das Vreneli aus der Blumatt» aus dem Jahr 1864 war das. Wer der Autor Jonas Breitenstein war, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Und vorher beantworten wir natürlich noch im Briefkasten eure Fragen zu Wörtern und Namen. Heute zum Beispiel, was ist Soteriologie? Und woher kommt die Redewendung «Gute Nacht um 6 Uhr»? Also, Jonas Breitenstein, circa auf die 20 Abthema bei uns. Vorher der Briefkasten, zuerst aber Musik. Redaktion für heutige Sendung, Markus Gasser. Am Mikrofon für euch, der Stefan Siegenthaler.
Ich habe noch keinen einzigen Tag gelebt, als wenn es der letzte wäre, auch noch keinen einzigen Traum träumt. Als wenn es keinen Morgen gäbe, ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen gleich, man sagt dem Sichter, das Leben schleich. Man sagt dem Sichter, das Leben schleich. Ich habe noch keine einzige Frau geküsst, als wenn es gerade das letzte Mal wäre, habe noch kein einziges Mal Ciao gesagt. Als wenn es kein Soli gäbe, ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen gleich, wer sagt dem Sichter, das Leben schleich. Wer sagt dem Sichter, das Leben schleich. Ich habe noch kein einzige Faust ins Gesicht bekommen, bin noch kein einziges Mal gegangen, ohne wiederzukommen. Ich habe noch nie so richtig gespürt, dass das letzte Mal wäre das letzte Mal leicht. Ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen gleich. Wer sagt dem Sichter, das Leben schleich? Wer sagt dem Sichter, das Leben schleich? Ich habe noch keinen einzigen Tag gelebt, als wenn es der letzte wäre, auch noch kein einziges Mal Ciao gesagt. Als wenn es kein Soli gäbe. Ich lebe nicht. Ich tue nur so ein bisschen gleich. Wer sagt dem Sichter, das Leben schleich? Wer sagt dem Sichter, das Leben schleich? Ich lebe nicht. Ich lebe nicht. Ich lebe. Ich lebe.
Zipfel mit «Ich lebe nicht». Das ist Mundart-Sendung Schnabelweit, die Sendung, wo wir auch eure Fragen beantworten. Fragen zu Wörtern, Namen und Redewendungen. Beantwortet werden die Fragen heute Abend von unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser. Zuerst kommen wir gerade zur Frage von Markus Ineichen von Emmenbruck. Er interessiert sich für die Redewendung «Das blüht mir» oder «Dir denn auch noch». Und zwar fragt er sich, warum ein Wort wie «blühen», das ja eigentlich etwas Schönes meint, also so eine negative Bedeutung plötzlich bekommen können. Das blüht dir dann auch noch. Das ist ja eine Drohung. Und dann will er auch noch wissen, wie das es überhaupt zu so Umwertungen kommen können, von positiv auf negativ oder umgekehrt, Markus Gasser?
Ja, so Bedeutungsumkehrungen, die gibt es tatsächlich viel. Das ist ein beliebtes rhetorisches Mittel. Wenn man sagt, du bist ein glatter Du, dann meint man eigentlich das Gegenteil, dass jemand gerade nicht glatt ist in dem Moment. Oder in einer blöden Situation sagt man ganz toll. Dann meint man ja das Gegenteil. Es ist überhaupt nicht toll. Also das sind eigentlich ironische Umkehrungen, die man nur verstehen kann, wenn man weiss, um was es geht. Also die Ironie ist an die jeweilige Situation gebunden, dass man merkt, dass eigentlich das Gegenteil gemeint ist. Und dann funktioniert die Umkehrung wie eine Steigerung oder eine Verstärkung von der Aussage. Und genau gleich haben wir ja auch, wenn man sagt, Keibe schön, genau genommen. Weil Keibe bedeutet eigentlich ein Kranken oder ein Kadaver, aber Keibe schön, das ist ja dann gleich wieder eine positive Aussage.
Und ich könnte jetzt so einfach sagen, das ist eine Keibe gute Erklärung.
Dankeschön.
Und weiter schon. Und das ist ja beim Blühen, glaube ich, auch so, oder?
Nein, in dem Fall, beim Blühen ist es eben genau nicht so. Bei Blühen geht es um zusätzliche Bedeutungen vom Wort und nicht um die Umkehrung von der Bedeutung. Also man hat die Hauptbedeutung, Pflanzen, die Blüten macht, das ist Blühen. Aber Blühen braucht man dann auch im übertragenen Sinn für Sachen, die auf einen Höhepunkt zugehen. Also Glück und Unglück können blühen, Liebe und Hass können blühen. Und dann kann man noch sagen, laut dem Schweizerdeutschen Wörterbuch, der Himmel blüht. Nämlich, wenn am Himmel Gewitterwolken aufziehen. Oder es blüht ein Regen, wenn Regen zu erwarten ist, oder dann sogar Hagel. Also das Blühen ist mit einer Erwartung verbunden und im Fall von einer Gewitterwolke oder einem Unglück wird dann die Erwartung zu einer Drohung. Und so kommt es eben zu dieser Redewendung, das blüht dir noch.
Ich würde sehr gerne wissen, von wo der Name Bruckmann kommt und was er für eine Bedeutung hat. Das schreibt Fabienne Bruckmann. Markus Gasser, was bedeutet der Name? Woher kommt er?
Also woher er kommt aus der Ostschweiz und ist noch heute im Raum Zürich-Oberland, Thurgau und vor allem St. Gallen am häufigsten. In Deutschland schreibt man den gleichen Namen mit ZK, Bruckmann, nicht mit Doppel-G wie bei uns. Dort kommt er ganz im Westen vor, im Ruhrgebiet.
Jetzt nehme ich mal an, dass der Name irgendetwas mit einer Brücke zu tun hat.
Hat er, genau. Es gibt ihn als Bruckmann oder Bruckemann oder auch als Brucker. Und alle diese Familiennamen kommen entweder aus einem Wohnstättennamen, also aus der Bezeichnung für jemanden, der bei einer Brücke wohnt, oder aus einer Berufsbezeichnung von einem Brückenwärter zum Beispiel. Jetzt ständig Mann, die ist sehr häufig in deutschsprachigen Familiennamen, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Mann schon bei alten germanischen Rufnamen ganz häufig gesehen, also Hermann, Hartmann und so weiter, das hat eine lange Tradition. Zum Zweiten wird Mann auch sonst in der Wortbildung gebraucht, zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen, der Dienstmann, der Gasmann. Und dann hat man auch Eigenschaften von Leuten mit dieser Endung Mann zu Namen oder Bezeichnungen gemacht. Jungmann, Altmann oder bei uns vielleicht mehr bekannter Blödmann. Und viele so Bezeichnungen, der Blödmann jetzt nicht, sind später zu Familiennamen geworden. Und so ist es auch beim Bruckmann. Also das ist der, der bei der Brücke wohnt oder der, der die Brücke bewacht.
Die Anna Marschall-Deuvestein von Zürich möchte gerne wissen, ob der Ortsname Bettlach im Kanton Solothurn etwas mit Bett und Lachen zu tun hat oder das ganz eine andere Bedeutung hat.
Ganz eine andere Bedeutung. Weit weg von Bett und von Lachen. Also Bettlach gehört zu einem Namentyp, der mit einem Personennamen und mit der keltischen Endung Akkus, römisch dann Akkum, gebildet wird. Der älteste Beleg für Bettlach, den man kennt, kommt aus dem Jahr 1181, also vermutlich lang nach der Gründung dieser Siedlung, und lautet «In Villa Bettelacho».
Und das bedeutet?
Das bedeutet «beim Landgut des Batalus». Es meint also ein Einzelhofgut, ein Landgut, das in einem Mann namens Batalus gehört. Die älteste Form hat wahrscheinlich Fundus Bataliacum geheissen. Fundus, das ist das Grundstück, und Bataliacum bedeutet eben des Batalus. Jetzt die Endung Acum, die ist in der Deutschschweiz zu Ach verschliffen. Zu dieser Sorte von Namen gehört auch Dornach oder Selzach oder Bülach. Die Siedlungsnamen, die kommen alle aus spätantiker Zeit, wo römische Veteranen oder auch romanisierte Kelten Landgüter besessen haben, die dann eben nach ihnen benannt worden sind.
Und jetzt kommen wir zum Lukas Gmür von Zürich. Der möchte gerne wissen, was Soteriologie ist und ob das Wort Esoterik aus dem gleichen Wortstamm kommt. Soteriologie, noch nie gehört. Was ist das, Markus Gasser?
Ja, das ist ja ein Wort, das man nicht täglich braucht, wenn man nicht gerade theologisch ist. Soteriologie, das ist nämlich die Heilslehre, die Erlösungslehre, die theologische Lehre vom Erlösungswerk Christi, wie es im Duden heisst. Griechisch Soteria bedeutet Rettung, Erlösung, Heil. Und Griechisch Logos, das ist die Lehre. Und Soteriologie, eben die Lehre vom Heil, das ist einfach ein Teil von der christlichen Dogmatik, so wie auch die Schöpfungslehre Teil ist oder die Sakramentenlehre Teil von der Dogmatik ist.
Und hat das Wort Esoterik denn jetzt der gleiche Ursprung?
Nein, ganz und gar nicht. Es kommt zwar ja auch der Wortteil Soter drin vor, aber das ist zufällig. Das Wort Esoterik kommt aus Griechisch Esoterikos und bedeutet innerlich. Eso ist innen. Und das meint ursprünglich eine philosophische Lehre, die nur in einem begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist, im Gegensatz zu der Exoterik, die allgemein zugängliches Wissen meint. Esoterik, das ist eine mystische Geisteshaltung, der inner spirituelle Erkenntnisweg, oder es bezieht sich auf ein absolut höheres Wissen, also das ist so eine Grenzwissenschaft.
Also eine Grenze zwischen Wissen und Glauben irgendwie.
Ja, genau. Und insofern hat die Soteriologie als Heilslehre und die Esoterik als Erkenntnislehre eigentlich inhaltlich schon miteinander zu tun, aber die zwei Wörter haben ganz verschiedene sprachliche Ursprung.
Wenn der Präsident wird, der gute Nacht am 6. Das wäre dann schlimm. So braucht Barbara Bürki zum Beispiel die Redewendung «Gute Nacht am 6». Im Schweizerdeutschen Wörterbuch, das sie nachgeschaut hat, stehen aber, das bedeutet «weit gefehlt». Nichts davon. Ob sie, so wie sie die Redewendung verwendet, falsch liege, möchte sie wissen. Und woher das die Redewendung überhaupt kommt?
Also ich selber brauche «Gute Nacht am 6» genau gleich wie Frau Bürki, also als Ausruf des Entsetzens, wie man sagt, mit der Bedeutung «das ist ja schlimm». Also das entspricht im Hochdeutschen «na dann gute Nacht». Und «gute Nacht», das ist ein Abschiedsgruß, wo der Tag abschließt. Nachher kommt nichts mehr an diesem Tag, also etwas ganz Abschließendes. Und im übertragenen Sinn, zum Beispiel den Satz von der Frau Bürki nochmal zu nehmen, wenn der Präsident wird, dann läuft nichts mehr, dann ist fertig lustig.
Dann eben «gute Nacht» am 6.
Genau.
Was ist denn mit einer anderen Bedeutung, die Frau Bürki noch gelesen hat?
Ja, es handelt sich da natürlich um ganz feine Unterschiede, aber es gibt sie. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch geht es hauptsächlich um Ausdrücke wie «ja, gute Nacht». Also zum Beispiel steht dort 5 Franken meinst du? Ja, gute Nacht. 7 hat es gekostet. Und da meint gute Nacht, ja, kannst denken. Oder weit daneben. Und gleich kann man als Antwort auf etwas sagen, ja, gute Nacht am 6. Und das bedeutet, ja, kannst denken, nichts ist. Also wenn man statt ja den Ausdruck mit «denn» einleitet, «denn gute Nacht am 6.», dann bedeutet es, das wäre dann schlimm. Also wir sind da irgendwie bei feinen Nuancen, die man fast nicht erklären.
Und woher kommt denn der Ausdruck überhaupt?
Ja, am 6. zu oben sagt man ja noch nicht «Gute Nacht», das ist viel zu früh. «Gute Nacht» am 6. sagen ist darum eigentlich falsch, unerhört, vielleicht sogar unnatürlich. Es gibt übrigens auch die Ausdrücke «Gute Nacht» am 5. und «Gute Nacht» am 4. Die sind nicht so geläufig wie «Gute Nacht» am 6., aber sie verstärken auch den Eindruck, dass da etwas nicht normal ist, wenn man am 4. schon «Gute Nacht» sagt.
Gut, und wir sagen jetzt auch noch nicht «Gute Nacht» am 6., das war erst der Briefkasten am Anfang der Sendung. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Baselbieter Dichterpfarrer Jonas Breitenstein und seiner Verserzählung «Das Vreneli aus der Blumat». Das geht nach dem Toni Vescoli auf SRF 1.
Jeder schnurrt und manche singt, manche sucht, jeder spinnt. Eine meint und eine sucht, eine geint und eine flucht. Der eine spritzt, der eine knüsst. Es gibt den, der schützt und den, der schießt. Eine stirbt und eine schwimmt. Eine wehrt und eine gönnt. Es gibt die, die weint, es gibt die, die löhnt. Es gibt die, die hängt und die, die stöhnt. Die eine mirnt, die andere gönnt. Ein Ruf verdient. Nicht alle einer weiß und der bestimmt, seit ich nicht keis und wenn's mich nimmt.
Das ist SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Kennt ihr den Baselbieter Gotthelf? Das war einer der Übernehmen von Jonas Breitenstein. Im Gegensatz zum Jeremias Gotthelf ist der Jonas Breitenstein heute aber praktisch unbekannt. Wobei, das ändert sich dann vielleicht gleich, weil seine Werke neu rausgegeben werden. Die Maya Samimi vom Ortsmuseum Binnigen und der Stefan Hess vom Dichter- und Stadtmuseum Liestal sind da maßgeblich dran beteiligt. Mit ihnen beiden hat unser Mundartredakteur Markus Gasser über Jonas Breitenstein und sein Werk geredet. Zuerst hören wir uns aber ein Stück daraus an. Wir sind Mitte vom 19. Jahrhundert. Der Kanton Basel-Land ist noch ganz jung. Er ist bei der Teilung von Stadt und Land im Jahr 1833 entstanden. Der Bauer vom Hof Blumatt will sich in Landrat, also ins Parlament, im Kanton Basel-Landschaft wählen. Er tritt an gegen Landarzt Dr. Braun. In dieser Szene, die wir hören, versucht er sich Knecht, den Dursli, zu überzeugen, er soll doch ihn, sein Meister, wählen. Es liest der Schauspieler Kasper Lüscher.
Jetzt, wo sie ins Neune trinken und auf der Ecke so sitzen und so schwätzen, was es gibt, so schlägt der Meister auf die Stude. «Bursli», sagt er. «Was ist? Am Sonntag geht man wählen. Sag, hast du auch im Sinn, Landrat zu machen? Du wärst ja auch schon Meierin.» sagt der Dursli. «Sie sagt, du, es ist mir noch nicht drum. Es ist gar eine trockene Arbeit, ob ich gegangen oder nicht. Es dreht mir, denke ich, nicht gleich viel ab.» «Das ist erst noch die Frage», sagt der Meister. «Der Doktor wird die Leute schon regalieren, die gegangen und gegeben nimmt Stimmen.» «Der», sagt der Dursli verächtlich. «Mit was? Mit Bärendreckwasser.» Und der Meister lacht so verbissen, wie er es im Bruch hat. «Dursli», sagt er. «Ich glaube, ich gehe dem Doktor die Stimme geben.» «Wo, dir?» fragt jetzt der Knecht. «Selb glaub, wer will, aber ich nicht.» «Von der Sache kommen sie drei nichts Schönes. Wir wollen noch mehr hören, wie der Meister der Dursli sucht vor und der Dursli der Meister.» «Ja», sagt der Meister. «Was meinst du? Meinst denn, der Doktor wird nicht gewählt?» «Es kommt, denke ich, noch darauf an. Ich gebe ihm einmal meine Stimme nicht.» «Ja, wem willst du denn gehen? Ich wüsste in der Gemeinde keinen anderen.» «Dir? Keinen anderen? Warum wollt ihr dich nicht angeben?» «Angeben? Man gibt sie nicht an. Man wählt halt, wer man für gut findet. Und wer denkt euch an mich? Was meinst du auch? Ich und der Landrat.» «Eben ja, dir mein Sex. Dir gebe ich den prächtigen Landrat. Habt eine schöne Postur und braucht nicht zu schmürzen. Dir heizt ja.» «Föppeler, als du bist. Hast du gemeint, das können wir so machen?» «Schmieren und Salben hilft allenthalben. Ich lies noch drauf ankommen.» «Das ist nicht das. Also. Wenn ich wüsste, dass die Leute mich wetten, ich glaube, ah, nein, täte ich das Amt schon und helfen im Ländli eine neue Ordnung machen. Es wäre Zeit und ein Trünkli, das täte mich auch nicht reuen.» So sagt zuletzt der Meister und zieht den Knecht ins Vertrauen. Von da schimpfen als Kracht über alle Behörden im Ländli. Sagt, es müsse anders gehen, wir werden es schon machen. Wir haben schon ausgemacht, wer es müsse werden und was für Männer im neuen Landrat müssen sein und in der neuen Regierung. Er sei selber auch einer davon und verrottet im Dursli da seinen ganzen Plan. Wir müssen einander halt helfen, wenn es durchgehen müsse. Er helfe dem Trübler, als das wert, und der Trüber helfe ihm. Da sagt der Dursli, so hat er den Ficki und Mühli. Bin blust, es kann noch nicht fehlen. Selber ist noch die Frage, sagt da der Blumenmettler. Man muss halt Hilfe haben in der Sache und, ich habe schon gedacht, da könntest du doch auch gehen an die Wahl. Und da hast du ja einen ganzen Haufen Verwandte und Bekannte. Wie wär's, wenn du alle zusammen auch an mich? Also weißt du, du verstehst mich ja wohl, wie ich es meine. Man tät's nicht umsonst tun. Nein, umsonst ist der Tod, sagt der Dursli. Wir wollen dann noch schauen.
1864 veröffentlicht, also eigentlich ist es 150-Jahr-Jubiläum dieses Jahr. Stefan Hess, könnte den Roman historisch einordnen, also in seine Zeit hineinsetzen, was der Roman bedeutet für die Zeit?
Ja, es ist ein gutes Bild eigentlich vom jungen Kanton Basel-Land, wo also durch Kantonstraining 1833 entstanden ist, wo sich auch zuerst hat müssen finden, wo es auch verschiedene gesellschaftliche und politische Spannungen gegeben hat. Und das ist sehr schön beschrieben. Also vor allem auch wieder eine Landratsszene, wo eine radikaldemokratische Bewegung sehr gut spürt, wie das gegangen ist. Sicher ist es ein bisschen zugespitzt, aber es ist sicher ein sehr schönes, literarisch sehr gut gestaltetes Zeitzeugnis.
Weiss man, was die Verserzählung damals für eine Wirkung hat, also wie die aufgenommen worden ist von den Leuten? Maya Samimi.
Ganz speziell, wie die Wirkung von Vreneli angekommen ist, das weiss man nicht. Oder noch nicht. Wir sind ja dran, die Briefe im Archiv im Dichtermuseum Liestal erforschen zu lassen, transkribieren zu lassen. Und wir hoffen uns da natürlich noch mehr Erkenntnis und vielleicht kann man aus den Briefen heraus mehr Wissen gewinnen, wie das angekommen ist in der Verwandtschaft, bei den Freunden und in der Umgebung.
Wir wissen, eben, er ist 1828 in Zeven geboren worden, war Pfarrer zu Binnigen, hat sieben Kinder gehabt, hat wenig verdient, ist darum Armenpfleger in der Stadt Basel geworden, wo er ein bisschen mehr verdient hat, ist daneben Dichter und Schriftsteller gewesen, hat Mundart und Hochdeutsch geschrieben, hat insgesamt ein ziemlich überschaubares Werk geschrieben, zwei Mundart-Idyllen, ein paar hochdeutsche Erzählungen und dann noch Gedichte. Was macht seine Literatur heute noch interessant, Stefan Hess?
Es ist also aus heutiger Sicht betrachtet sehr geschichtslastig, aber nicht in einer Art und Weise, dass es jetzt einem so mit dem Holzhammer historische Sachen eingepflanzt werden, sondern es kommt so ganz geschmeidig daher. Also das ist jetzt sicher auch Literatur, die man durchaus könnte im Schulunterricht einsetzen.
Also auch die Mundartliteratur?
Also Mundartliteratur ist nicht eine Herausforderung, wobei heutzutage, wo ja die SMS wieder mit Dialekt in Dialekt geschrieben wird, warum nicht? Und daneben, also neben dem jetzt quasi Geschichtshaltungen von diesen Werken, glaube ich eben schon auch. Also er hat eine gewisse Eleganz, wie der Erzähler auch sich selber zensuriert, auch der Humor und auch eine gewisse Virtuosität, wie er mit der Erzählfigur umgeht. Er ist sicher nicht ein Gotthelf, aber er hat eigene Qualitäten, die der Gotthelf vielleicht so weniger hat. Also ich finde, er ist es wert, dass man sich mehr mit ihm auseinandersetzt.
Und jetzt innerhalb von Baselbiet, da hat man manchmal das Gefühl, der Breitenstein macht alles, um die Bauern, die Politiker werden, lächerlich machen. Oder so. Also gerade der Blumettler als Beispiel, der die ganze Ordnung will über den Haufen werfen, jetzt, wenn er Landrat ist und in einem schnitzt, dass alles will abschaffen, was da ihm nicht passt. Sehe ich das richtig? Da ist der Breitenstein auf der einerseits progressiven Seite, liberalen Seite, aber andererseits eben weltanschaulich sehr, sehr konservativ. Stefan Hess.
Also ich glaube, er steht wirklich halt auf der Regierungspartei, also wie sie damals ist. Und die Seite, wo dann die Radikaldemokraten, sind ja nicht unbedingt solche gewesen, die dann liberal waren, sondern es ist eher um eine, so eine fast eine anarchische, alte Rechte, die man beansprucht hat. Das wird ja sehr deutlich auch bei dem Blumettler, wo es dann darum geht, dass man einfach selber Holz holen kann, so viel man will. Er ist für einen organisierten Staat, wo so wie sie durch die damalige freisinnig geprägte Regierung vertreten wird.
Ich habe eher das Gefühl, er steht eigentlich für die alte Ordnung. Also man hat ja auch das Gefühl, die Reichen und die Gescheiten müssen regieren. Und die anderen sind eigentlich fehl am Platz, vor allem wenn sie die Regeln nicht gelehrt haben. Also da ist es sehr altmodisch.
Ja, wobei die Elite natürlich, die er jetzt quasi stützt, die ist natürlich eine relativ neue Elite, die also erst denen, wenn es Vreneli schreibt, erst seit 30 Jahren Sagen haben.
Also die sozusagen die bürgerliche Elite.
Genau, also die neue Baselbieter Elite. Und er ist natürlich schon, ich meine, so ein Mann wie der Arzt, der Landarzt, die vertreten die neue Elite. Er steht sicher auf dieser Seite.
Aber er wäre nicht so weit gegangen, zu sagen, ein Bauer hat nichts zu suchen im Landrat.
Wenn es ein vernünftiger Bauer gewesen wäre oder ein gebildeter Bauer, hat er sicher nichts dagegen gehabt. Aber er hat wahrscheinlich einfach mal die Kräfte beschrieben im Vreneli aus der Blumat, die so polternd dahergekommen sind und einfach ohne Sinn und Verstand für ihr eigenes Recht noch geschaut haben, wie der Blumettler, dass er einfach nicht einverstanden war mit dem Zins und mit dem Holzschlag und so. Und nur für sich selber hat schauen im Landrat.
Hochgeehrtester Herr Präsident und geehrteste Herren, was hier vorgebracht wird vom Reglement oder wie man es heissen tut, das Dings ist Narrenwerk und ist nur für die Sache rumzutrölen und ist im Volk nicht zu willen. Für was brauchen wir das? Und haben für das wir ein Landrat? Es sagt jeder seine Sache, wie es ihm kommt, und wenn es gesagt hat, dann stimmt man darüber ab. Und jetzt stelle ich meinen Antrag, als man sie nicht mehr zoom und gleich die Wahl von der Regierung vorgenommen wird. Und danach, so stelle ich weiter den Antrag, das Holzgesetz müssen weg und der Bank. Oder schaut, ich sage es, das Volk hat nichts mehr auf uns. Jetzt sind wir da und jetzt wollen wir zeigen, wer wir sind. Der Sackerlot. Die verfluchten Gelehrten haben uns schon lange an der Nase geführt und ist die Freiheit glaubt dem Volk. Aber wir bringen sie wieder. Das ist mein Reglement. Darüber soll man abstimmen.
Als der Blumenmädler so davon reden, so sind dann noch ein paar so gekommen und haben dafür und dawider miteinander plädiert und durcheinander ist gegangen. Es wäre kein Mensch daraus gekommen und kein Mensch hat es können lesen. Es haben die Gescheiteren lang dem Ding zugelost, bis die Männer nicht mehr daraus gekommen sind. Da endlich steht der Herr Dr. Braun dann auf und sagt: Herr Präsident, ich verlange ein Wort. Und der hat ihm es gegeben. Und darauf, so hat er eine Rede, als alles still war. Seine Sache hat Hände und hat Füße gehabt.
Ja, was er genau gesagt hat in dieser Rede, der könnt ihr nachlesen in der Erzählung «Das Vreneli aus der Blumatt» von Jonas Breitenstein. Das war ein Ausschnitt aus dieser Verserzählung. Aber es geht noch weiter bei uns mit Breitenstein und Vreneli. Und zwar geht nach dem Florian Schneider mit «Rheinweg». Und zuerst schauen wir auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 21.31 Uhr in der Westschweiz A9 Vevey Richtung Martigny zwischen Villeneuve und Aigle. Gefahr durch verlorene Ladung. Gute Fahrt weiterhin durch den Donnerstagabend mit SRF 1.
Es hat noch geregnet, heute die Sonne, die Rot, die glänzen, frisch wie geschreckt. Ein Ferimo hat Fernweh nach dem Meer. Nimm spielt der Radio, das Taxi bringt noch späte Kunden auf dem Rheinweg und der Träger schlanke Buben hinten zu mehren. Tocke vom Joggerschiff im Ferimals Steg und die letzte Zigarette hat ein Loch. Zwölfmal schlägt Glocke die Stunde, die Zigarette in der Zunde und der Hund rennt umhin und her. Ich weiß auch so gut, wie es so stut, auch so spott, auch so gut ströflich spott. Ich weiß auch so gut, wie es so stut, auch so gut ströflich spott. In der Spalte stut man auf und sie löscht die Lichter ab. Nichts und niemand stört dem Fahrer oder Traum. Monsen sind die Verlagen, Regnen eventuell hageln, seit dem Radio dem Mann vom Wetter bricht. Buben unter den Laternen machen gute Geschäfte heute Nacht. Im Spiegel glänzen die Sterne auf dem Bach. Streuen Salz in offene Wunden, Zigaretten in der Zunde und der Hund rennt um hin und her. Ich weiß auch so gut, wie sie so stut, auch so spott, auch so gut schröflich spott. Ich weiß auch so gut, wie sie so stut, auch so gut schröflich spott. So gut, wie so stot, so spott, so gut ströflich spott, wie so gut,
unser Sonstag, also Gott im Ströfli spott. Es ist wie die Welt steht in der Stämme, was im Fahr immer so dreht. Haufen Wasser geht der Bach ab noch bis zum Mond. 1000 Tonnen pro Sekunde, Tocke hat er Tumpe gefunden, weisse Flügel schleifen auf dem Nasenteer. Die Buben sind mit ihren Kunden neu mit dunkles Heer verschwunden und der Joker hat eine zweite Runde dreht. Das Radio spielt jetzt Schweizer Hymne, Tocke traut sich zu schwimmen und dort die Tauben tanzt der Bach der ab. Ich bin also gut, bin also stolz, also spott, also gut, Ströfli spott. Ich bin also gut, bin also stolz, also gut, Ströfli spott. Ich bin also gut, bin also stolz, also spott. Ach so, Gott, Ströfli, Spott, das ist also gut, ist also stut. Also, Gott, Ströfli, Spott.
Das ist ein Fass Schnabelweit. Heute mit dem Jonas Breitenstein und seiner Verserzählung «Das Vreneli aus der Blumenmatt». Wir haben schon zwei Szenen gehört aus dieser Erzählung. Der Mundartredakteur Markus Gasser hat von der Maya Samimi und von Stefan Hess, zwei von den Herausgebern dieser Erzählung, ein bisschen mehr wollen wissen über das Vreneli und über Jonas Breitenstein.
Es geht im Vreneli eben um Kantonspolitik im jungen Kanton Basel-Land. Es geht um einen Gegensatz Stadt-Land. Und es geht auch um eine starke Vater-Sohn-Beziehung. Und es geht um einen Blumenmettler als Bauernpolitiker. Aber der Titel ist ja «Das Vreneli aus der Blumenmatt». Mit uns anteilsmässig kommt das Vreneli eigentlich fast nicht vor. Es ist irgendwie fast wie eine abwesende Hauptfigur. Und das Vreneli, finde ich, hat selber kaum Profil. Sie ist einfach lieb und schön und rechtschaffen und fleissig und geschickt. Aber eigentlich relativ farblos. Man hat fast das Gefühl, das Vreneli ist ein Vorwand vom Dichter, um einen politischen, gesellschaftspolitischen Roman zu schreiben. Stimmt der Eindruck?
Es kann natürlich auch sein, dass er auch einen guten Titel gesucht hat, dass man das... Die Tür lest, das wissen wir natürlich nicht, aber sie haben durchaus recht. Es ist eigentlich irreführend. Vreneli von der Blumenmatt ist nicht die Hauptperson in dieser Idylle. Es geht hier wirklich viel mehr um die Kontrahenten durch Dr. Braun und durch Blumenmettler und die ganze politische Geschichte im Hintergrund.
Also ich glaube, das zeitgeschichtliche Interesse von Breitenstein, das ist offenkundig und das ist ja auch das Tolle eigentlich. In dieser Idylle hat es ja so Miniaturen, sagen wir, die Landratsszenen oder die Aushebungsszenen in Basel und so weiter, das macht einen grossen Reiz aus. Aber gleichzeitig, er ist ja auch Pfarrer, er ist Lehrer und er hat durchaus eben auch ein erzieherisches Interesse. Und da ist ja, sagen wir, in diesen beiden Vorbildern, die immer wieder genannt werden, im Jan-Peter Hebel oder auch im Gotthelf, ist er ja durchaus ähnlich. Und die Werte, die er vertritt, sagen wir, Gehorsam, Gottvertrauen, Fliss, die sind natürlich sehr schön auch in dem Vreneli drin. Also das ist halt nicht ein progressives Frauenbild, sondern das ist halt ein sehr traditionelles Frauenbild, das er hier vertritt.
Sagt der Stefan Hess vom Dichter- und Stadtmuseum Liestal, der zusammen mit der Maya Samimi vom Ortsmuseum Binningen die Werke vom Baselbieter Dichter Jonas Breitenstein neu rausgibt. Und ein Beispiel für die traditionellen gesellschaftlichen Werte ist der Kern von dieser Geschichte, das Vreneli aus der Blumenmatt, eine Art Romeo und Julia im Baselbiet. Die Väter von Jakob und vom Vreneli sind verfindet. Trotzdem beichtet der Jakob seinem Vater die Liebe zum Vreneli. Das kommt beim Vater natürlich gar nicht gut an. Er liest seinem Sohn die Levite. Am Schluss droht er ihm sogar, mit ihm zu brechen.
Mira, mach was du willst. Ich will dir ja nicht vor die Sonne stehen. Und nimm das, Mensch. Aber komm mir nicht mehr unter die Augen.
Es hat natürlich die Sachen Jakob zu studieren und zu denken gegeben für lang. Und sie hat an ihm umgerissen. Bald ist ihm vorgekommen, nein, sei wahr, im Vater dürfe es nicht zu leid tun. Bald hat die Liebe wieder halt die Oberhand in seinem Herzen bekommen. Und nein, hat es geheissen, das Vreneli will ich. Oder ich pack mich fort und lasse mich werben als Schiffsarzt. Und will in der weiten Welt mein Herz verbluten. Endlich hat er sich dann entschlossen, im Vreneli zu schreiben. Und er hat geschrieben, es gilt ernst. Er hatte mit dem Vater einen Strauss gehabt, und der gäbe es nicht zu, als er und es mit seinem Willen dürfen einander haben. Jetzt sei er aber der Meinung, die Eltern müssen wir achten, so viel wir können. Doch in dem Punkt haben sie nicht das letzte Wort. Das letzte Wort, wo alles entscheiden müssen, das gäbe das Herz. Und es hätte es auch schon gegeben. Sie hegen einander schon lange lieb. Und er meint, sie wollen es einmal probieren. Denn das Probieren gang überstudieren. Und soll ihm der Gefallen tun und sagen, jo. Und soll sie nur nicht fürchten. Er nimmt es schon in Schutz. Und das andere wird sie auch machen. Es war ein lieblicher Tag. Ein sonntiger Morgen im Spätherbst. Stille Friede. Als wie wenn das Oberroter einen müden Tag vergoldet zum Schluss. Als wie wenn noch in einem reichen, tätigen Leben ein schön, süßes Alter noch seine Ruhe freut. So eine Friede hat geräut auf der Welt. In einem sanfteren Licht hat alles glänzt. Und so schön mit lieblichen Farben hat die Bäume haben auch die Berge sich gemalt. Es war eine wunderliebliche Pracht. Noch der Morgenkirche, wo still aus Vreneli heimzugegangen ist und in stillen Gedanken die Predigt bedenkt hat, hat es beim Schulhaus unten der junge Schulmeister, er hat halt gerne ein bisschen gespässelt, gestellt und hat seine lieblichen Meier, die sie in der Hand beim Büchli hatte, betrachtet und hat ihn gerühmt und ein bisschen dran geschmeckt. Darauf hat er ab verstohlen geschwind ihm ein Briefli gelenkt. Es wird auch ein Meierli drin sein, hat er gemeint und gelacht. Es war eben der Brief vom Jakob. Mit vergrinnenen Augen ist das Vreneli darauf zum Mittagessen gekommen. Es hat es nicht verbergen. Aber es hat es nicht gesagt. Gäbe wie einem die Mutter geflattiert hat, was es heig. Nein. Es hat es im stillen Herzen verborgen. Denken können wir es wohl. Es hat einen gruseligen Kampf gekämpft. Und so ganz allein. Es war halt eben seine Art gewesen, als er für sich selber die schwersten Sachen verwerkt hat. Still hat es geholfen, den Tisch abräumen und die Sachen versorgen und so das und selbst, was es tun gibt, gemacht in der Ordnung. Aber am Nachmittag, wo die Mutter, wie sie jetzt die Kehre hat, fort ist ins Dorf, in die Kinderlehre und ein bisschen auch auf Besuch zu den Geschwein und ungestört Vreneli seine ernstlichen Sachen können jetzt noch studieren, sind ist zuerst hinter einem Imbistand in der Haselstude eine Zeit lang gesessen und hat dort grinnen und bettet. Es hat sie einen Steinschier müssen verbarmen durchab. Danach ist es auf und in die Stube und hat die Tür vermacht. Es war alles fort aus dem Haus gewesen. Und hat jetzt an einem Tisch ein Briefli geschrieben an Jakob. Es hat manches Tränli genetzt, als kleine Tölkeli gegeben hat. Und was hat es ihm geschrieben? Der wird es Schwerli verroten. Er soll nicht zürnen, so hat es ihm geschrieben, als er nicht können sagen, ja, zu seinem Brief, wie er es selber gewünscht und verlangt hat. Ja, es hat ihn so lieb, als gern wird für ihn durchs Feuer gehen. Und lieb soll er ihm bleiben, bis einer die Augen wird zutun. Aber es will um kein Geld, wenn es nicht sein Vater will zugeben, etwas erzwängen. Oh nein, es meinte, sie hätte kein Sagen und könnte nicht mit Freude seinen schönsten Wunsch in seinem Herzen sehen in Erfüllung gehen. Er soll ihm einmal nicht zürnen. Wenn es dürfte hoffen, es käme noch anders. Und es täte sie seinen Vater anders besinnen, so will sie ihn bitten und beten, er soll doch Zeit abwarten und soll mit dem Weiben ein bisschen Geduld haben. Aber wer wüsste, wenn es geschehe? Es möchte ihm nicht vor dem Glück sein. Und wenn es dann müsse, und ja, er müsse eine Frau haben. Ja, wenn es dann müsse und der ein anderer ihm nehmen müsse, es wünsche ihm einmal Glück. Und wird sie lebendig eine Freude haben, wenn sie ihn glücklich sehen bei Frau und ordentlichen Kindern. Thank you.
der Donnerstagabend auf SRF 1 mit eurer Mundartsendung Schnabelweit. Vom Vreneli aus der Blue Matz haben wir schon gehört in dieser Sendung von ihrer Liebe zum Jakob, die unmöglich scheint, weil ihre beiden Väter so verstritten sind. Der Untertitel von dieser Verserzählung heisst «Ein Idyll aus dem Baselbiet». Also, habt keine Angst, die Geschichte die geht gut aus. Interessant beim Jonas Breitenstein ist aber eben nicht nur die Geschichte selber, wie wir schon erfahren haben, sondern auch die historischen Umstände vom jungen Kanton Basel-Land im 19. Jahrhundert. Und interessant ist auch seine Sprache. Vor einem letzten längeren Ausschnitt aus der Geschichte zu Vreneli aus der Blue Matz hat der Mundartredakteur Markus Gasser, der Herausgeber Stefan Hess und Maya Samimi nach dieser speziellen Sprache befragt.
Am auffallendsten ist, wenn man noch nie Jonas Breitenstein gelesen hat, so wie ich vorher, die Sprache in dieser Mundartvers erzählt. Es ist dichtig, sie hat Hexameter, die wunderbar fließen, finde ich wirklich. Also es liest sich sehr flüssig und es ist extrem dialektal geschrieben, also gar nicht für Hochdeutsch, sondern wirklich so, wie man das Gefühl hat, die Leute haben geredet damals. Es gibt darum auch ganz viele Worterklärungen im Anhang vom Buch, das ist auch nötig. Aber weiss man etwas, ist das ein Kunstspruch gewesen, den er hier geschaffen hat, oder hat er den Leuten wirklich aufs Maul geschaut, wie sie geredet haben?
Also ich glaube beides. Also ich glaube, man ist sicher sehr nah an der Sprechweise. Es hat ja viele Dialoge drin. Und ich glaube, da haben sich die Leute schon auch wiedererkannt. Er hat einen enormen Wortschatz auch. Und also er hat wirklich auch die ländliche Sprache gekannt. Er hat auch die städtische Sprache gekannt, wie so Dialoge zeigen drin. Andererseits ist es natürlich in Hexameter. Und obwohl, es gibt ja Leute, die sagen, im Emmental fluchen die Leute in Hexameter fluchen. Aber es ist wahrscheinlich doch nicht so, dass man damals nicht in Hexameter geredet hat. Aber das ist natürlich schon sehr auch artifiziell. Es kommt aber nicht artifiziell über. Man hat das Gefühl, die Leute reden genau so, dabei ist es natürlich schon zurechtgelegt.
Aber mir tun es einfach, dass der Dialekt mit diesen Kürzungen wie «go», «sto» und «lo» sich wahnsinnig gut eignet für den Hexameter. Im Hochdeutschen ist es alles ein bisschen gestellster, wenn man Hexameter liest. Und beim Baseldeutsch oder überhaupt Dialekt eignen sich also sehr gut für die Dichtform.
Maya Samimi hat in einem Interview gesagt, der Jonas Breitenstein werde auch als Baselbieter Gotthelf bezeichnet. Warum? Was verbindet ihn mit dem Gotthelf?
Ich nehme an, das ist, weil der Gotthelf einfach sehr bekannter Schriftsteller war, auch in dieser Zeit, und auch die bürgerliche Kultur beschrieben hat. Und das hat eben der Jonas Breitenstein auch gemacht. Da ist wahrscheinlich der Vergleich nachgekommen, würde ich allerdings sagen, man sollte das also nicht überbetonen.
Eine Inspirationsquelle ist auch der Johann Peter Hebel gewesen, oder? Wie ist das Verhältnis von Breitenstein zum Hebel gewesen? Weiss man etwas?
Ja, der Breitenstein hat praktisch den Hebel auswendig können, die Gedichte. Und er war ein grosses Vorbild gewesen.
Und kann man ihn vergleichen mit dem Hebel jetzt von der Qualität?
Das ist aber noch schwierig zu sagen, aber er ist in der Art, habe ich das Gefühl, er ist im Hebel näher als dem Gotthelf. Der Gotthelf ist eben recht auch bissig. Es gibt dann wirklich stark karikierte, auch wirklich boshafte Figuren. Und der Breitenstein tut eigentlich seine Figuren nie diffamieren. Also im Grunde genommen, es gibt eigentlich keine schlechten Menschen. Er ist im gewissen Sinne auch wirklich ein Philanthrop. Es gibt allenfalls schwache Menschen, aber richtig schlecht kommt eigentlich niemand weg bei ihm. Und das ist ein grosser Unterschied zum Gotthelf.
Die Blue Matz, wo Vreneli mit seinen Eltern wohnt, liegt im Oberbaselbiet. Er selber, der Jonas Breitenstein, kommt ja aus Zeven im Oberbaselbiet und es wird nie genau beschrieben, wo die Blue Matz liegt. Weiss man etwas? Gibt es den Hof und die Gegend in der Realität oder ist das alles erfunden?
Da ist man also sich ganz sicher, dass die manche Personen aus dem Vreneli ganz eindeutig Personen von Zeven können zugeschrieben werden. Der Dr. Braun ist eindeutig der Dr. Matt von Zeven aus ihrer Zeit, auch verwandt mit dem Jonas Breitenstein. Und der Blumenmettlerhof, das habe ich gerade erst kürzlich vom Historiker Franz Stohler von Zeven erzählt bekommen, hat er selber erforscht, durch Beschreibung im Werk von Vreneli, dass er durch Dr. Braun ungefähr eine Stunde im Sturm und dunkler Nacht gebraucht hat, um dort hin zu laufen. Er ist durch den Wald gelaufen, ist an eine Weggabel gekommen, hat sich verirrt, ist am falschen Hof gelandet. Und das hat er alles aufgezeichnet und nachgeforscht und hat herausgefunden, es kommen zwei Höfe in Frage, die genau der Bedingungen entsprechen.
Los, wie kutet der Wind durch die Nacht? Wie prätscht der Regen nicht an die Läden und das Feister und macht das Schieben im Bleien schlottern? stürmt und hurlet und schüttet recht in dieser Herbstnacht. Es schläft eine Menge, was gehört noch tiefer unter sein Dächi. Und lässt es kutten aus und lässt es stürmen und regnen und ist froh, als kann im Trockenen schlafen. Und das Bettli tut es jetzt noch so gut, wie wüster Wetter es ausmacht. Und es nuckt wieder ein und träumt vom lieblichen Frühling, träumt vom Sonnenschein und vom Vögelisang und vor allem, was einem lustig dunkt. So kann man das Unwetter verschlafen. Aber der Doktor nicht. Es hat lange schon geklopft an der Haustür. Zwein ist das glücklich geschält. Man jagt ihn schon wieder zum Bett aus, wo ihm doch auch wie den anderen Menschenkindern so wohl tut, wo er so sanft schon drin hat geschlafen, der Schlaf des Gerechten. Bin ich ein blockter Mann. Man kommt mir nicht einmal die Nacht mehr etwa ein Stündchen mehr Ruhe. Kein Hund mehr jagt in mir raus. Und was gilt's? Ich muss gehen. So hat er gesüftzget. Wie es auch schon 100 Mal ist geschehen und wie er zum 101. Mal halt wieder balgt. Doch folgt der Ordnung seinem Gewissen, geht ans Fenster, macht's auf und ruft: «Ja, wer läutet? Wer ist da?» Und von unten auf durch Wind und Wetter beweglich kommt der Mannenstimme: «Herr Doktor, kommt frei Weidli auf der Schlittenbühl, um der Tausendsgottes Willen, ich bitte dich, saubert dich einmal nicht!» «Ja, was hat's gegeben?» fragt der Herr Doktor. «Hey, was hat's gegeben? Spät? Meine Schwester will es verscheiden. Es weiss kein Mensch, was ist. Es hat's präzis als mit Mutterseelig überkommen. Und sagen nur noch schlimmer, wenn ihr es besinnen könnt. Ich bitte dich, kommt schauen!» «Hey, will denn kommen?» so sagt der Doktor. «Und geht davon vorne weg und macht, bis ich nachher komme, flüssig kartenblass. Fragsome hat er ja selber. Wisset, er malt ihn zuerst und kocht ihn zu einem Bäppli mit ein wenig Wasser und einen verleinigen Lumpen streichen der Sasse warm und überlegt es, als die Sache nicht rauskommt. So macht es und legt es im Baby so heiß, als grad verleiden mag auf die Brust. Ich hoffe, es gutet schon von dem klein. Und nachher wollen wir dann schauen, was es noch zu machen ist. Ich komme hinter euch nachher.» «Schau, so sagt der Doktor. Der Hans, der wandert heim zu.» Aber der Doktor, der macht Licht und legt sie jetzt hurtig warme Kleider an und schoppt in Taschen einen Haufen Doktorzeug und Geschirr und wirft den Mantel auch um sie, nimmt sie Stecken in die Hand und zieht den Hut über die Ohren. Darauf, so lenkt er in den Sack und steckt mit gittigen Zügen seine Zigarren an. Sie geht ihm für ein Laternli. Und geht auf und davon durch Wind und Wetter und Pflotschweg auf den Schlittenbühl. Er ist doch gewiss schier eine Stunde weit von dem Dorf weg. Und schau, von draussen ist es heute Nacht schier wie in einem Sack. Absonderlich, wenn man vom Licht kommt. Aber er fürchtet sie nicht, der Doktor. Wie manchmal im Leben hat er schon müssen gehen durch Nacht und Nebel wandeln wie ein Geist und verlüht doch wie ein Engel vom Himmel. Und so läuft er davon, und es fliegt sein Mantel im Sturmwind und er senkt den Kopf und haltet tapfer den Regen, der ihm entgegenschlägt, schön auf mit dem köstlichen Filzhut, der schon manchen Sturm in vielen Jahren erlebt hat. Ja, so läuft er davon und pfattelt wacker durch die Gülle auf der Strasse und denkt, gerade durch führt sie den besten Weg.
Ja, das waren noch Zeiten gewesen, mitten im 19. Jahrhundert, oder Landarzt noch zu Fuß durch die Sturmnacht zu einem abgelegenen Hof hat müssen, für so einen Kranken zu schauen. Eine eindrückliche Dichtung, die Verserzählung zu Vreneli aus der Blumat, die wir heute in der Schnabelweide haben vorgestellt. Die Erzählung, die ist abgedruckt im ersten Band von einer neuen Werkausgabe, die kürzlich ist rausgekommen. In diesem ersten Band, das ist ja Gedicht von Jonas Breitenstein und die hochdeutsche Erzählung «Die Baselfahrt». Rausgekommen ist das Buch im Verlag Ortsmuseum B. Die Ausschnitte gelesen hat heute Abend der Schauspieler Kasper Löscher, Redaktion von der heutigen Sendung Markus Gasser, Musikredaktion Rolli Lütti, am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Nächste Woche ist dann wieder Schnabelweide Magazin angesagt, mit verschiedenen Beiträgen zum Thema Mundart natürlich, zum Beispiel mit berndeutschen Geschichten von Hans-Peter Möri und mit der neuen CD vom Sänger Ricci. Und wenn wir schon vom Ricci reden, dann hören wir ihn doch jetzt noch zum Abschluss, und zwar mit «Bla Bla».
Bla, a ba 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 bla bla ba ta ba ba ra ba ba ra bla, a ba ba ra ba bla bla ba ta ba ba ra ba ba ra ra bla, a ba ba ra ba bla bla ba ta ba ba ra ba ba ra bla, a ba ba ra ba bla bla ba ta ba ba ra ba ba ra ra. Das erste Mal, wo du es geschrieben, hast mich im Sturm verführt.
jedes Wort und jede Ziele habe ich mich buchstäblich verliebt. Ohne Punkt und ohne Komma hast du von dir erzählt. Und ohne dass ich dich mal gesehen habe, hast du alles in Schatten gestellt. Stunden studiere ich an den richtigen Wort für dich. Aber alles, was ich sage, wegseht, wenn es geschrieben ist, nach nicht mehr raus. Charmant und witzig sein und Inhalt und Tiefe haben. Doch langsam verzweifle ich, alles, was ich sehe, ist nicht viel mehr als bla. Stimme versagt. Von meinen Gefühlen wie überfahren bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Und wenn ich genauer beschreibe, wie mich die erste Blick getroffen hat, dann müsste ich Worte für finden oder eine Sprache, die es noch nicht gibt. Leger und locker sein ist noch nie so schwierig gewesen. Immer wie mehr verliere ich mich und ich hoffe sehr, du merkst es nicht. Drum gib mir noch einen Moment, ich mache dir ein Kompliment. Ich weiss genau, es würde gehen, aber irgendwie tönt alles hier nach Bla. Bla, 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 bla. Langsam geht trau ich mir und erkläre dir, dass es ein Schnitt so bin. Nicht weiss, warum das ist, vielleicht weil du mir so jetzt komm ich nicht mehr draus. Ich überzeuge dich schon von Anfang an, aber du erzählst leider nur bla.
Das ist der Richie am Schluss von der Schnabelweit von heute Abend. Am Mikrofon wünscht euch der Stefan Siegenthaler weiterhin gute Unterhaltung mit dem Programm von SRF 1. Hier übernimmt ab der 10 der Ralf Wicki mit dem Nachtclub. Und der Ralf Wicki, der hat heute prominenten Besuch. Das ist Nicole Bernegger, Gewinnerin von der Castingshow The Voice of Switzerland 2013. Am Samstag geht es im Fernsehen SRF 1 los mit einer neuen Staffel. Und da kann uns Nicole Bernegger natürlich bestens erzählen, wie das ist, wenn man so eine Sendung gewinnt, so ein Format. Und was einem eigentlich so durch den Kopf geht, wenn man vor so vielen Leuten live muss oder darf singen. Nicole Bernegger, das wird spannend. Zu Gast beim Ralf Wicki, gerade nach der 10 Nachricht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.